SWR 2 zur Person.
Am Mikrofon begrüßt sie Andreas Maurer. Mir gegenüber sitzt eine sehr interessante Sängerin, eine Sopranistin, die eigentlich Ballerina werden wollte. Sie diente in Israel im Militär, wurde später von Subin Mehta entdeckt und feierte erste große Erfolge an der Bayerischen Staatsoper in München. Heute singt sie auf der ganzen Welt. Die Corona-Krise verbringt sie in Wien, wo sie mit einem Residenzvertrag an der Wiener Staatsoper so etwas wie eine musikalische Heimat gefunden hat. Wenn Sie nun neugierig sind, wen ich meine, es handelt sich um die Sopranistin Chen Reis. Herzlich willkommen.
Hallo.
Vor kurzem ist Ihre neue CD erschienen mit Arien von Ludwig van Beethoven. Und das lässt gleich mal aufhorchen, weil Beethoven ist ja nicht wirklich als Komponist von Vokalmusik in die Musikgeschichte eingegangen.
Stimmt, leider ist es so. Trotzdem gibt es sehr schöne Stücke von Beethoven, auch unbekannte frühe, die ich auf meine neue CD Immortal Beloved, Unsterbliche Geliebte, aufgenommen habe. Und wirklich, diese Entdeckungen haben meine Meinung über Beethoven als Vokalkomponist verändert.
Dann hören wir doch gleich so eine Entdeckung an. Chen Reis singt Ludwig van Beethoven. Das war die Arie «Ma tu tremi, o mio tesoro» aus der Szene und Arie «No non turbarti» von Ludwig van Beethoven. Richard Iger dirigierte die Academy of Ancient Music, Chen Reis hat gesungen und mit ihr sitze ich auch hier in Wien in einem sogenannten Coworking Space in der Innenstadt, selbstverständlich mit gesetzlich vorgeschriebenem Sicherheitsabstand. Tonstudios waren zur Zeit der Aufnahme dieses Gespräches noch alle geschlossen. Wie geht es Ihnen, Frau Reis, eigentlich als freischaffende Künstlerin jetzt gerade in der Corona-Krise?
Naja, es ist nicht einfach, aber ich muss sagen, dass ich schäme mich ein bisschen zu klagen. Ich bin gesund, meine Kinder sind gesund, meine Eltern sind gesund, das ist das Wichtigste. Wir sind momentan in Wien, eine wunderschöne Stadt, warten eigentlich, bis die Flüge nach Israel wieder fliegen, weil unser Hauptwohnsitz ist in Tel Aviv und wir möchten zurück nach Hause. Ich arbeite momentan nicht. Also mein letzter Auftritt war in Istanbul am 5. März. Dann war ich noch kurz in Dresden an der Semperoper und habe dort Alcina geprobt. Aber nach 2 Tagen war es klar, dass die Vorstellung werde nicht stattfinden. Und wahrscheinlich bis September, also fast 6 Monate, werde ich arbeitslos. Was natürlich eine ganz neue Realität für mich ist. Und die Tage sind sehr stressig momentan. Ich habe keine Kinderbetreuung. Also es ist wirklich 24 Stunden Mutter zu sein. Ich bin nicht dran gewohnt. Und was das Schwierigste ist, finde ich, ist, dass es gibt keinen Plan wirklich. Oder wenn jemand mir sagt, okay, sicher am 1. September bist du wieder auf der Bühne, dann natürlich, es ist schwierig, so viele Konzerte sind abgesagt, so viele Auftritte, man verliert viel Geld, man muss jetzt wirklich kalkulieren, wie werde ich die nächsten 6 Monate schaffen. Aber trotzdem gibt es einen Plan. Man sieht ein Licht am Ende der Tunnel. Momentan, das ist nicht der Fall. Also wir kriegen Informationen, jeden Tag was Neues. Und es ist nicht klar, wie wir das weitergehen. Persönlich und beruflich.
Die Kinder dürfen zwar mittlerweile wieder zurück in die Schulklassen, jedenfalls in Österreich, aber auch wenn sich's privat langsam wieder entspannt, die großen Festspiele Bayreuth oder Bregenz in Österreich sind abgesagt worden. Die Salzburger Festspiele werden in reduzierter Form, man hat es erst kürzlich gehört, im August stattfinden. Konzert- und Opernhäuser haben auch langsam wieder begonnen. Allerdings alle gemeinsam in den meisten Fällen nur für 100 Personen im Publikum. Sie, Frau Reiß, haben zwar gesagt, dass Sie momentan arbeitslos sind, ganz untätig sind Sie aber nicht, wenn man so auf Ihren Instagram-Account schaut.
Ich meine, ich bin sehr aktiv geblieben, weil ich muss was machen. Ich bin eine Person, die kann einfach nicht vor dem Fernsehen sitzen. Das geht gar nicht. Auch als Kind habe ich das nie getan. So, ich muss mich immer in Aktion halten. Aber es ist arbeitslos, weil ich kriege kein Geld dafür. So, ich mache das nur für das Publikum, für die Liebe, für die Musik eigentlich.
Bevor wir aber noch weiter darüber reden, was Sie da online so treiben, geben wir den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht einen ganz kurzen Vorgeschmack und hören rein. Ein Ausschnitt aus Frühlingsglaube von Franz Schubert. Sopran Chen Reiß, Gitarre Lukasz Kuropaszewski. Die Aufnahmequalität lässt es schon erahnen. Es handelt sich dabei nicht um einen herkömmlichen Konzertmitschnitt. Die Musikerin, der Musiker sind dabei nicht im selben Raum gesessen, sondern es handelt sich um ein sogenanntes Online-Konzert.
Er ist in Polen, ich war in Wien und wir haben es synchronisiert. Das hat sehr gut funktioniert. Auch zum Osterzeit bin ich zur Kirche hier in Wien gegangen mit Peter Frisé, der Organist. Und wir haben Ave Maria und Pia Jesu vor leere Kirche gesungen und aufgenommen und dann gesendet. Und tausende Menschen in der ganzen Welt haben das gehört und wir haben sehr viele schöne Nachrichten bekommen.
Trotz der vielen schönen Nachrichten darf ich da vielleicht ganz kurz direkt nachfragen. Finden Sie, Frau Reiß, dass es gerade jetzt in dieser Corona-Krisenzeit wichtig ist, Kunst, Musik gratis anzubieten? Oder könnte man nicht, um auch vielleicht nachhaltig die Wertigkeit der Kunst zu erhöhen, könnte man nicht zum Beispiel einen symbolischen Euro verlangen und den später spenden?
Das kann man tun. Ich habe selber Geld gespendet für Künstler, also mein Teil habe ich getan. Ich finde ja, dass alle Opernhäuser oder Orchester sollen zusammenkommen und irgendeine neue Modell finden. Ich bin zu klein, das allein zu machen. Ich finde, wir sollen eine Lösung finden für diese Gratis-Streaming von ganzen Werke, also ganze Oper oder ein ganzes Konzert. Aber hier, was ich getan habe, war so ein Geschenk, ein 3-Minuten-Lied für meine Followers. Das würde ich machen sowieso, auch ohne Corona. Auch wenn ich jetzt tätig war, zum Beispiel an der Wiener Staatsoper, ich hätte jetzt Marceline in Fidelio singen sollen. Ich würde trotzdem, habe ich es geplant, etwas aufzunehmen.
Abgesehen von der Marceline in der Beethovenschen Urfassung des Fidelio hätten Sie ja dieses Jahr 2020 noch viele andere Konzerte gehabt. Welche wären zum 250er von Beethoven vielleicht noch geplant gewesen?
Ja, leider abgesagt. Ja, ich hatte es noch geschafft, die Marceline in Leonore in die Urfassung hier in Wien zu singen in einer neuen Produktion. Und ich hatte auch noch geschafft, 2 Konzerte mit der Academy of Ancient Music mit dem CD-Programm zu singen in Deutschland und in Istanbul. Aber das war's. Also jetzt bis September ist alles abgesagt. Mal schauen, vielleicht in 21 werden wir dann Beethovens Jubiläum feiern. Aber wenigstens habe ich die CD raus und die CD bekommt sehr viel Aufmerksamkeit. Ich kriege viele, viele Nachrichten von jungen Sängern und von Journalisten und die sagen, wow, diese Stücke sind auch für uns eine Entdeckung und wir werden das mehr spielen, mehr auf der Bühne präsentieren. Und das war eigentlich mein Ziel, weil ich finde, dass diese Arien gehören im Repertoire, im Standardrepertoire.
Vielleicht sollen wir noch eine Arie von der Beethoven-CD spielen. Welche würden Sie vorschlagen, Frau Reiß?
Vielleicht soll ein Schuh nicht drücken. Die ist lustig und es ist nicht typisch Beethoven.
Und drückt da der Schuh bei der Arie?
Am Anfang, ich glaube, jedes Stück von Beethoven drückt. Man muss wirklich ganz vorsichtig üben und einen Vokalplan haben. Es ist nicht wie beim Donizetti oder Rossini, wo es alles von Anfang an sitzt. Aber wenn man ein paar Schritte nimmt, dann wird es lockerer.
nicht recken, muss man sich anschicken und über das erste Mal sich selber hin bemühen, ihn an den Fuß zu ziehen, ihn an den Fuß zu ziehen, denn oft fehlt's an Geduld.
Soll ein Schuh nicht drücken, Werk ohne Opuszahl 91-2, eine Arie von Ludwig van Beethoven. Richard Iger leitete die Academy of Ancient Music. Die Sopranistin Chen Reis hat gesungen und sie sitzt mir für die heutige Sendung zur Person auch in Person gegenüber. Für Ludwig van Beethovens Arien braucht es, Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie haben es einen Vokalplan genannt. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist das? Was tut man da?
Also, üben. Jedes Stück ist anders. Und jedes Stück hat eine andere Herausforderung. Die erste Arie auf die CD ist technisch wahrscheinlich das Schwierigste. Es gibt dort Koloraturen, also die Arie heißt Fließe, Wonne, Zere, Fließe, ist ein wirklich sehr frühes Werk von Beethoven, er war 20 Jahre alt, als er das in Bonn komponiert hat. Am Anfang wollten die Orchester das gar nicht spielen, weil die haben gesagt, es ist zu schwer. Es gibt ein Solo Flöte und Solo Cello und die Sopranistin. Was ganz besonders ist, also die Arie ist sehr intim. Es gibt nie ein Problem von Balance. Und deshalb habe ich diese Arie sehr leicht, sehr schlicht gesungen. Fast wie eine Oratorio-Arie, nicht operatisch, ohne Manierism, ganz schlicht. Und dort, die Koloraturen sind sehr außergewöhnlich, als ob es nicht für eine Stimme komponiert ist, sondern für eine Geige. So super, super virtuos. Mozart würde sowas nie schreiben. Ich müsste wirklich sehr viel üben. Es ist unnatürlich in der Stimme.
Wieso tut man sich als Sängerin das dann überhaupt an, wenn Sie sagen, ich musste so viel üben, es ist so unnatürlich für die Stimme? Wieso sagt man nicht, nehme ich einfach eine andere Arie von Beethoven?
Nein, ich liebe die Herausforderung und ich finde, die Arie ist ausgezeichnet. Also musikalisch ausgezeichnet, wirklich. Die harmonische Sprache, die Melodien, es ist ein Traum, wirklich ein Engel, der singt. Und das hat sich gelohnt, ich glaube, das Üben.
Kann man sagen, es ist auch, man sieht auch, wie sich Beethoven entwickelt anhand dieses Arienalbums?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, man sieht, wie er sich als Komponist für die Stimme entwickelt hat. Und man sieht zum Beispiel Non Turbarti, die Arie, die wir gehört haben, am Anfang gespielt haben. Er hat damals beim Salieri studiert. Und wir haben heute die Skizzenbuch, also was er zuerst geschrieben hat und dann die korrigierte Fassung von Salieri. Sehr interessant zu sehen, dass Salieri manchmal schreibt, besser für die Stimme, stimmt. Aber der Grundidee von Beethoven ist viel interessanter, rhythmisch oder wie die Phrasen sind. Für mich, diese Arie ist ein Meisterwerk. So, für mich war es wirklich eine wunderschöne Reise.
Ihre Reise hat, kann man so sagen, in Israel begonnen. Die Mutter war, ist auch Sängerin. War Ihr Weg zum Gesang also sozusagen vorgezeichnet?
Ja, ich würde schon sagen, ja. Also ich spiele Klavier, seit ich 6 Jahre alt bin. Und danach wollte ich tanzen und meine Mutter hat es erlaubt und auch gefördert. Und mit 14 habe ich meine erste Gesangunterricht in Israel genommen. Mit 16 war es mir klar, dass ich Sängerin sein möchte. Und meine Mutter hat mich unterstützt und gepusht, würde ich sagen. Danach, während der Militärzeit, war ich auch eine Sängerin im Militärorchester.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, weil das doch so etwas anderes ist. In Europa dürfen Frauen zum Bundesheer bzw. zur Bundeswehr. In Israel ist die Militärzeit auch für junge Damen im Alter von 18 Jahren verpflichtend. Und das aber für nahezu, nicht wie bei uns, 6 Monate oder so, sondern fast 2 Jahre.
Genau, aber für uns ist ganz normal. Alle Mädels gehen zum Militär. Ich habe mich sehr gefreut. Die ersten 3 Wochen waren sehr schwierig, also weil ich war nicht Sängerin, sondern man macht Grundschulung und das ist physisch sehr fordernd. Und danach war ich eine Sängerin im Militär. Es ist trotzdem, also man lernt Disziplin. Also man kann nicht sagen, das will ich nicht machen. Also manchmal musst du machen auch Sachen, die du nicht machen willst. Und das ist eine sehr gute Sache. Das müssen wir alle lernen. Ich finde, unsere Kinder sind sehr verwöhnt. Ja.
Ihre auch?
Meine auch. Meine auch, mein Gott. Und das ist sehr schwierig für mich. Ich habe momentan wirklich eine Krise zu Hause mit mir selber. Also es gibt eine Corona-Krise und ich habe eine Krise, weil ich finde, dass die Kinder, die hören mich nicht zu. Ich finde, die sind nicht fleißig genug. So, es ist für mich ein Test, diese Zeit. Für mich als Mutter.
Dann passt doch das nächste Musikstück vielleicht ganz gut dazu. Von Wolfgang Amadeus Mozart, Un moto di gioia, mi sento nel petto. Es singt Chen Reis, Werner Erhard leitet L'arte del mondo.
Die Sopranistin Chen Reis mit der Arie Un moto di gioia mi sento nel petto, Köchelverzeichnis Nummer 579 von Wolfgang Amadeus Mozart, komponiert für die Wiener Uraufführung der Oper Le nozze di Figaro, die Hochzeit des Figaro, 1789. Werner Erhard und L'arte del mondo haben in dieser Aufnahme begleitet. Chen Reis ist mein heutiger Gast für die Sendung und wir haben es schon eingangs kurz angeschnitten. Sollten Sie sich über die Aufnahmequalität wundern, Corona-bedingt, haben wir uns nicht in einem Tonstudio getroffen, sondern in einem sogenannten Coworking Space in der Innenstadt von Wien. Und ebenfalls in der Anmoderation bereits erwähnt, eigentlich, Frau Reis, wollten Sie gar nicht Sängerin, sondern Ballerina werden. Wie kam es dazu?
Sängerin zu werden oder wie kam es dazu?
Ballerina zu werden.
Ah, Ballerina,
Wunsch,
das war ja, also das war wirklich immer mein Traum, weil ich finde es so schön. Die Ballerinas sind so schön. Auch heute, wenn ich gehe sehr oft zum Balle mit meinen Töchtern und ich liebe es. Ich finde, die Ballerinas sind die allerschönsten und das war mein Traum.
Hilft Ihnen vielleicht die Ausbildung zur Tänzerin noch immer, wenn Sie sich auf Opernpartien vorbereiten? Ich denke jetzt an eine andere Körperlichkeit. Haben Sie mehr Haltung auf der Bühne? Tun Sie sich leichter mit körperlich anspruchsvollen Rollen?
Ja, ich finde, dass jeder, der getanzt hat oder Gymnastik gemacht hat, fühlt sich auf der Bühne oder fühlt sich mit seinem Körper ein bisschen besser. Und ich tanze auch sehr oft als Sängerin auf der Bühne. Zum Beispiel immer, wenn ich Barockopern mache, also Rio Dante oder Alcina, gibt es immer Tanz dabei. Oder wenn ich das Schleifüchsen hier in Wien verkörpert habe, das war wahnsinnig physisch, diese Rolle. Ich war 6 Wochen nicht auf 2 Beine, sondern gestanden, sondern auf die Knien mehr oder auf alle 4. So, wenn man sich gut kennt mit seinem Körper, das hilft.
Würden Sie aber sagen, Sie suchen vielleicht auch körperliche Rollen oder finden körperliche Rollen Sie?
Ich weiß nicht. Also die Rollen suche ich hauptsächlich, was für die Stimme am besten passt. Die Produktionen heutzutage verlangen sehr viel von Sängerinnen. Also es ist nicht wie in der Vergangenheit, wo die Sängerin auf der Bühne kam, stand und gesungen hat. Also heute wird viel mehr verlangt. Also ich bin so oft geflogen auf der Bühne, sogar wenn ich schwanger war, müsste ich fliegen. Und die Regisseuren haben die Macht. Manchmal ist es zu viel, manchmal ist es zu hektisch. Und ich finde, wenn die Bewegung gegen der Musik geht, das stört die Stimme.
Wie gehen Sie damit um, wenn es stört, beziehungsweise wenn die Regisseurin, der Regisseur will, dass Sie auf der Bühne fallen und Sie sind schwanger? Was sagen Sie dann?
Das war wirklich eine Herausforderung, diese Produktion. Normalerweise sind sie vernünftig, aber es ist ein Kampf manchmal. Zum Glück singe ich nicht nur Oper, sondern auch sehr viele Konzerte. Und da kann ich ungestört auf der Bühne stehen. Da kann ich tragen, was ich möchte. Die Schuhe können wirklich bequem sein.
Haben Sie das Gefühl, die Regisseurinnen, die Regisseure haben heute weniger Ahnung von Stimme, von Stimmtechnik oder wie Gesang generell funktioniert?
Sehr viele haben gar keine Ahnung, aber manche haben schon. Und sie müssen auch keine Ahnung davon haben. Sie müssen nur zuhören und das mit den Sängern zusammenbauen. Manche sind sehr offen und es ist wirklich eine Prozess von Entdeckung. Man macht eine Zusammenarbeit und anderen sind einfach mehr stur und nur auf die visuell und das ist schwierig, aber ich hatte zum Glück auch sehr viele gute Erfahrungen, besonders in Wien gehabt. Also ich habe mit Otto Schenk gearbeitet. Das war ein Traum. Unsere Schlafüchslein, das war die beste 2 Monate meines Lebens. War so lustig, so viel Spaß. Und immer hat er gefragt, fühlst du dich wohl? Kannst du es machen? Obwohl die Rolle ganz physisch war und ich müsste springen und alles, aber er hat immer den richtigen Moment dafür gefunden. Oder ich habe zum Beispiel mit David McVicker in Wien gearbeitet, mit Kasper Holten gearbeitet. Die haben immer gefragt, ob es geht. Wir haben immer zugehört. Wir haben das immer organisiert. Und dann habe ich das mit Freude gemacht.
Weil Sie Organisation gesagt haben, kommen wir noch mal kurz zurück zur Verbindung Gesang und Tanz. Braucht das Singen vielleicht übersetzt auch eine vokale Choreografie? Ich denke mir, dass Sie sich bei dieser Arie zum Beispiel sagen, hier muss ich da denken, bei dieser Stelle muss ich genau da aufpassen, da muss ich ein bisschen mehr stützen, was auch immer.
Ja, es ist eine Choreografie, das ist das richtige Wort eigentlich. Also ich habe einen Plan. Auf der Bühne passiert immer was anderes, aber wir planen und wir proben, dass ich atme, immer oder versuche immer zu atmen am gleichen Stelle und ich weiß genau, wenn ich eine lange Phrase habe, ich organisiere die Luftdruck und wie viel Luft verwende ich am Anfang der Phrase, wie viel Luft am Ende der Phrase. Dafür üben wir. Und auf der Bühne dann, man denkt, auch technisch auf der Bühne, aber viele Sachen passieren automatisch schon in der Technik und dann man kann sich auf den Charakter mehr fokussieren. Und es soll auch so sein, weil der Adrenalin und der Charakter machen das einfacher. Aber zuerst muss es im Kehle sitzen.
Jetzt haben wir so viel über das Tanzen gesprochen, wir sollten vielleicht etwas Musik aus einem Ballett spielen. Mhm. Aus Dornröschen, Opus 66 von Peter Ilitsch Tschaikowski.
Das war der Marschauftritt des Königs Florestan und des Hofes aus dem Ballett Dornröschen Opus 66 von Peter Ilitsch Tschaikowski. Antal Dorati leitete das Concertgebouw Orchestra Amsterdam. Sie hören zur Person, heute zu Gast die Sopranistin Chen Reis. Vor der Musik haben wir über ihre Zeit beim israelischen Militär gesprochen. Danach ging es eigentlich relativ schnell zur Bühne, jedoch interessanterweise nicht als Sängerin. In ihrem Lebenslauf steht, dass ihr erster großer Auftritt in einem Schauspielstück am National Israel Theatre stattgefunden hat, und zwar in der sogenannten Meisterklasse. Was haben Sie da genau gespielt?
Das stimmt. Also das ist ein Stück von Terence McNally, Masterclass, über Maria Callas. Und das ist die Masterklasse, die Maria Callas in Juilliard School of Music gegeben hat, ich glaube in 1973 oder sowas. Und ich war eine der Studentinnen. Und es war ganz lustig, weil das war meine erste professionelle Job und da habe ich ganz, ganz viel dabei gelernt. Ich habe gesungen auf der Bühne, aber auch gesprochen. Es war auch so rein Schauspiel.
Und können Sie sich noch erinnern, waren Sie nervös damals? Weil heute wirken Sie ja gar nicht mehr nervös.
Ich war sicher nervös. Auch heute bin ich aufgeregt. Das stimmt nicht. Ich bin doch aufgeregt, auch heute. Vielleicht nicht vor jeder Vorstellung, aber vor einer Premiere immer. Und wenn man ein Stück zum ersten Mal singt, immer. Und ich singe sehr viele Stücke zum ersten Mal, also sogar jetzt in Quarantäne. Ich übe und ich lerne neue Stücke. Dann fühle ich mich produktiv. Ich muss immer was Neues lernen.
Vom neuen Lernen zu einer neuen Stadt. Von Israel ging es dann recht schnell nach New York. Mhm. Wie kam es dazu?
Die Liebe. Ich hatte einen Boyfriend gehabt und er war ein Gitarrist und er ist nach New York gegangen, hat dort studiert und dann habe ich gedacht, okay, New York, die große Stadt. Es war fantastisch. Also mit 20 in New York zu sein, war auch schwierig, ja. Wir haben in Brooklyn gelebt. Ich müsste mit der U-Bahn, also Subway, zur Schule mehr als eine Stunde jeden Tag fahren. Und ich war plötzlich, also in Israel war ich ein großer Fisch in a, like a big fish in a small pond, ja. Und in New York war ich ein sehr kleines Fisch. Und der Wettbewerb war wahnsinnig. So viele gute Sänger, so viele. Und dann habe ich entschlossen, ich muss wirklich sehr viel arbeiten und weitergehen und weitergehen. Und ich finde, das Wichtigste, um eine Karriere zu machen, ist nicht das reine vokale Talent, sondern die Persönlichkeit.
Ob man die Disziplin hat oder wie meinen Sie?
Die Disziplin und die innere Stärke nie aufzugeben, weil also ich hatte so viele Vorsingen gemacht in meinem Leben und manche sind gelungen und andere nicht. Aber trotzdem, man muss immer weiterdenken, sehr fokussiert sein und weitermachen.
Adagio Signorina, eine Arie von Joseph Haydn. Chen Reis hat gesungen, L'arte del mondo, spielte unter Werner Erhardt. Man muss immer weitermachen, haben Sie, Frau Reis, vor dem Stück gesagt. Und wir waren auch bei Ihrer Zeit in New York stehen geblieben. Und was man ja immer so aus Gesangskreisen und dem Big Apple hört, ist, dass bei Vorsingen immer so unmenschlich mit den Sängerinnen, den Sängern umgegangen wird. War das bei Ihnen auch so oder waren eh immer alle freundlich und nett?
Nett und freundlich würde ich nicht sagen, aber ich hatte keine großen Probleme gehabt. Also es war ziemlich trocken, muss ich sagen. Also man kommt rein, hallo, was wollen Sie singen? Man singt und don't call us, we'll call you. So. Und manche rufen an und andere nicht. Angenehm ist es nicht, aber nicht nur in New York. Ich finde überall, wer mag das? Ich kenne niemanden, der sagt, okay, ich mag das. Man singt vor einem leeren Saal und ich finde, das saugt die Energie. Das Publikum gibt uns Energie. Wir brauchen das Publikum. Und wenn man ist in einer Vorsingensituation, man denkt immer, ah, wer auch immer dort sitzt, der Jury oder was auch immer, die haben keine Zeit, die wollen mich wirklich nicht hören, also die kritisieren mich, die hören mich kritisch. In einem Konzert ist anders, weil das Leute kommen rein und die wollen Spaß haben, sie wollen schöne Musik hören. Aber so wie alles andere, manchmal muss man Sachen tun, was man nicht besonders mag. Und das habe ich gemacht und es war nur ein Weg, um einen Job zu kriegen. Und zum Glück habe ich ziemlich schnell Engagements bekommen in Amerika, in Kanada und in München. Das war wirklich der Durchbruch, würde ich sagen, als ich nach München kam und dort habe ich vorgesungen und habe ich Engagement an der Bayerischen Staatsoper, einen Festvertrag an der Bayerischen Staatsoper bekommen.
Bevor wir nach München kommen, Sie haben gesagt, Sie haben auch in Kanada gesungen. 2001 war Ihr internationales Debüt an der Quebec Opera in Kanada, wo Sie die Rolle der Gretel in der Oper Hänsel und Gretel von Humperdinck gesungen haben. Das heißt ja immer, es ist eine Kinderoper, aber die ist ja gar nicht so leicht zu singen.
Na, gar nicht so leicht zu singen. Es war auch wahrscheinlich damals in Kanada, ich war sehr, sehr jung, ich war Anfang 20 und es war wahrscheinlich viel zu früh, das zu singen, weil das Orchester ist ziemlich dicht. Und danach, als ich das in Wien gesungen habe, wann war das zum ersten Mal? 2015, ich glaube. Ja, da braucht man wirklich volle Stimme. Aber trotzdem muss man auch leicht bleiben, weil die Höhe muss frisch und jung klingen. Und Gretel ist auch eine Rolle, die sehr viele Tanzerei und Hüpferei hat.
Das passt ja dann zu Ihnen. Ja. Sie haben vor dem Interview erzählt, Deutsch ist nicht Ihre Muttersprache. Sie sprechen perfekt Deutsch, wie man hört. Wie sind Sie mit der deutschen Sprache in Berührung gekommen? Weil 2001, die Gretel war ja schon auf Deutsch.
Ja, ich habe Deutsch zuerst mit 18 angefangen zu lernen. Das war im Goethe-Institut in Israel. Meine Großmutter hat Deutsch gesprochen. Sie kam aus Ungarn und sie hat sehr gut Deutsch gesprochen, aber nicht mit mir. Sie wollte Deutsch mit mir gar nicht sprechen, ich glaube wegen der Geschichte. Sie hat mir aber geholfen, weil ich habe immer Bach gesungen. Bach ist mein Lieblingskomponist und ich habe immer die Passionen oder Kantaten von Bach und kam ich zu ihr und sie hat mir dann geholfen und übersetzt, aber die deutsche Sprache habe ich nicht beherrscht. Und mit 18 habe ich angefangen zu lernen. Und ich bin noch bis heute in Verbindung mit meiner ersten Deutschlehrerin, die wohnt in Israel. Sie kommt aus Wien aber. Und es ist eine sehr lustige Geschichte, weil ich habe ein Stipendium gewonnen vom Goethe-Institut. Und ich bin nach München gegangen ich war 19 oder 20, ich kann mich jetzt nicht erinnern, nach dem Militär. Ich war in München für einen Monat und habe dort auch Deutsch studiert. Aber dann eben bin ich nach Amerika gegangen für ein paar Jahre, habe ich Deutsch nicht gesprochen, habe ich vieles vergessen. Und in 2003 kam ich nach München für meinen Festvertrag an der Bayerischen Staatsoper. Und ich hatte keine Zeit gehabt, wieder Deutsch in der Schule zu lernen. Aber in der Arbeit habe ich die Sprache verwendet, im Fernsehen ein bisschen gehört und ich lese auf Deutsch. Und meine Kinder lernen jetzt auch Deutsch mit mir und mit einer Lehrerin, weil ich möchte, dass die Kinder auch Deutsch reden.
Das wollte ich gerade fragen. Welche Sprache oder Sprachen werden im Haushalt Reis gesprochen?
Wir sprechen Englisch. Mein Mann ist Engländer und die Kinder können ein bisschen Hebräisch. Die verstehen Hebräisch ganz gut, aber antworten immer auf Englisch. Und mittlerweile verstehen sie auch Deutsch. Die Große besser als die Kleine, aber ich werde mit der deutschen Sprache möchte ich wirklich, dass sie weiter lernen, weil so viele Menschen auf der Welt sprechen Deutsch. Und ich finde die deutsche Sprache wunderschön. Und eines Tages, ich wünsche, dass die auch Hebräisch sprechen. Also ich bin eine ganze ambitionierte Mutter. Aber wie gesagt, es ist schwierig, Kinder heutzutage zu zwingen, eine Sprache zu lernen. Die sind ganz independent, die Kinder. Und ich verlange sowieso sehr viel. Meine Kinder haben nicht ein normales Leben. Ja, die sind in den letzten 6 Jahren ständig unterwegs. Es gab wirklich nicht eine richtige Zuhause.
Wo ist zu Hause bei Ihnen? Wo ist Heimat, sage ich mal?
Es ist wirklich eine sehr schwere Frage zu beantworten. Also mein Heimat ist Israel und unsere Hauptwohnsitz ist Israel. Aber durch meine Arbeit verbringen wir nicht genug Zeit in Israel, damit die Kinder die hebräische Sprache beherrschen. Und wenn wir dort sind, die gehen zu englische Kindergarten. Was eigentlich ein Fehler war, aber mein Mann wollte unbedingt, dass sie zu englische Kindergarten dort gehen. Und dann, wir sind auch sehr oft in London. Die ganze Familie meines Mannes wohnt in London. Und wir sind auch sehr oft in Wien wegen meiner Arbeit. So, es ist wirklich eine große Mischmasch für die Kinder. Aber ab September werden die Kinder in London zur Schule gehen. Und dann hoffentlich wird das Leben ein bisschen normaler sein. La zingara, la zingara.
La Zingara von Gaetano Donizetti mit Chen Reis und Stefan Matthias Lademann. Wir haben vor dem Musikausschnitt über den Begriff Heimat gesprochen, über ihr Leben zwischen Israel, Wien, New York City und auf der ganzen Welt, wo auch immer sie singen und auch wie die Kinder damit umgehen.
Insofern fühle ich mich auch ein bisschen, ich habe Schuldgefühle, weil meine Kindheit war ganz klar. Ja, ich war in Israel, ich habe eine Sprache gesprochen, ich hatte immer die gleiche Freunde gehabt, die Familie war immer dabei und meine Kinder sind überall, sie waren mit mir auch in Amerika.
Sagen die Kinder vielleicht manchmal, wieso können wir nicht öfter nach London oder wieso können wir nicht hierbleiben? Gibt es so etwas?
Die sagen es nicht. Für die Kinder das Wichtigste ist, mit Mama zu sein. Also Mama und Papa sind so der Anchor Point. Und solange die Kinder mit uns sind, denen ist egal, ob sie in Israel sind oder in Wien oder in London. Die haben Freunde überall.
Haben Sie Ihre Kinder immer mitgenommen, wenn Sie wo gesungen haben? Weil Sie sind ja doch auf der ganzen Welt unterwegs und auch länger. Zum Teil eine Opernproduktion dauert 6 bis 8 Wochen mindestens.
Ja, also für Opernproduktionen waren immer dabei. Für Konzerte nicht immer, weil ich singe auch sehr viele Konzerte. Absichtlich, weil ich finde, es ist besser für die Familie. Und auch ich liebe das Repertoire, das Konzertrepertoire sehr. So, wenn ich nach Japan gegangen bin oder nach Amerika, sehr oft bin ich allein gegangen, weil es ist einfach mit Jetlag zu kompliziert. Und ich gehe so eine Blitzreise. So ich lande und am nächsten Tag ist schon Probe und sehr oft das letzte Konzert, wenn es ein Matinee ist, am Abend bin ich schon zurück.
Gibt es dann so etwas wie Alltag überhaupt bei Ihnen oder suchen Sie einen Alltag, wenn Sie in einer fremden Stadt sind?
Also jetzt, bei der Corona-Zeit, haben wir Alltag. Es ist ein bisschen komisch, aber es ist das erste Mal, dass wir sind in einem Ort, alle zusammen. Jeden Tag ist mehr oder weniger das Gleiche, ja. Wir haben eine Routine zum ersten Mal. Es ist komisch. Früher nicht. Es gibt keinen Alltag. Jeden Tag ist was anderes. Es gibt Tage, wo die Probe ist von 10 bis 1. Es gibt einen anderen Tag, wo eine Vorstellung ist von 17 Uhr bis 20 Uhr oder bis 20 Uhr bis 23 Uhr. Also wir haben wirklich keinen Alltag, keine Routine.
Ist das bei Ihnen auch so in der Familie, dass die Kinder sagen, sing doch nur noch für uns oder bleib zu Hause?
Ja, sie sagen das genau. Und sie sagen, sie haben gesagt schon mehrere Male, Mama singt nur für uns. Wir wollen nicht, dass du für fremde Leute singst. Wir wollen nicht, dass du zur Arbeit gehst. Ich höre das ständig. Es ist sehr schwierig.
Wie gehen Sie damit um?
Ich habe überlegt, mehrere Male aufzuhören mit dem Singen und einen anderen Beruf zu üben, wo ich mehr zu Hause sein kann. Diese Corona-Krise hat mir deutlich gezeigt, dass ich muss weiter singen, weil ich kann nicht zu Hause sitzen. Und ich liebe meine Kinder, aber manchmal genug ist genug. Ich brauche auch Zeit für mich und für meine Seele. Und Gesang ist mir einfach zu wichtig. Also ich liebe Singen und ich vermisse es sehr jetzt. Es gibt andere Aspekte in unserem Beruf, die ich nicht mag. Aber die Musik und das Gefühl, das ich habe, wenn ich singe, ich brenne noch dafür. Und deshalb werde ich das noch ein paar Jahre üben.
Ein Zauber liegt in der Luft. A Nightingale Sang in Berkeley Square von Manning Sherwin. Charles Spencer war am Klavier, Chen Reis hat gesungen und die Sopranistin sitzt mir für die heutige Sendung auch hier in der Wiener Innenstadt in einem Büro, in einem Coworking Space gegenüber. Corona zwingt uns zu Alternativmaßnahmen. Einmal haben wir es im Gespräch bereits kurz anklingen lassen. 2003 kamen Sie nach München an die Bayerische Staatsoper, wo Sie auch den Startschuss für Ihre Karriere gelegt haben. Verantwortlich dafür war aber unter anderem auch Zubin Mehta. Wie kam es dazu?
Das erste Mal, dass ich für Maestro Mehta gesungen habe, war in Israel. Er war Musical Director des Israel Philharmonic Orchestra. Und mein erster Vorsingen für ihn habe ich mit 19 gesungen. Und da hat er gesagt, ja, Sie haben Talent, aber Sie müssen noch studieren, Sie sind noch sehr jung. Dann ein paar Jahre später war er in New York und ich habe wieder vorgesungen. Und dann hat er gesagt, wow, wunderbar, jetzt sind Sie bereit, aber was machen Sie doch in Amerika? Sie müssen in ein Opernhaus in Europa sitzen und das ganze Repertoire lernen. Und hat mir empfohlen, nach Deutschland zu fahren und eine Vorsingen-Runde machen in verschiedene Häuser. Das habe ich getan. Und eine der Häuser war München, der Bayerische Staatsoper. Und dort habe ich meine erste so Rollen gesungen, Rollen wie Blonde in Die Entführung aus dem Serail, Oscar in Maskenball, Nanetta in Falstaff. Und dort habe ich auch mit Maestro Meta zum ersten Mal musiziert. Und danach haben wir auch mehrere Konzerte in Israel gesungen und in Florenz, in der Maggio Musicale Fiorentino. München war sehr besonders für mich. Ich liebe München, eine wunderschöne Stadt. Und die Zeit an der Bayerischen Staatsoper, viele neue Rollen und wie man sich auf der Bühne mit anderen Sängern kommuniziert. Und ich habe Regisseuren kennengelernt. Und das war die beste Schule. Und das hat auch Türe geöffnet für mich. Dann habe ich Verträge bekommen an der Salzburger Festspiele für Konzerte oder Semperoper Dresden, Hamburg, Berlin.
Dennoch sind Sie nach München oder in Ihrer Münchner Zeit freiberuflich geworden. Hatten Sie keine Lust mehr auf ein festes Engagement?
Also in München war ich fest 3 Jahre und danach, es war mir einfach sehr wichtig, überall zu singen und auch Konzerte zu singen. Und wenn man fest ist, kann man nicht so viele Konzerte singen, man kriegt nicht so oft frei. Und das Konzertrepertoire für meine Stimme ist so groß und so wunderbar, dass ich habe mir entschlossen, freiberuflich zu gehen. Und mir war auch wichtig, meine eigenen Projekte zu machen und vor allem CDs. Da hatte ich Zeit wirklich für viele Entdeckungen. Ich hatte immer viele Ideen im Kopf gehabt. Also ich habe nie eine CD gemacht, nur so Arien-CD. Das hat mich nie interessiert. Es müsste immer ein Thema dabei sein.
Hat Zubin Mehta Sie dann noch weiter unterstützt nach Ihrer Münchner Zeit eigentlich?
Bis heute singen wir zusammen. Also zuletzt haben wir in Los Angeles am 1.1. ein Neujahrskonzert zusammen gesungen. Ich habe mit ihm mehrere Konzerte in Israel und in Italien, in Japan, auch in Wien gesungen. Also das ist eine ganz lange Arbeitsbeziehung.
Abgesehen von Konzerten, was haben Sie künstlerisch, musikalisch von Zubin Mehta gelernt? Gab es da irgendwelche, ich sage jetzt mal, Leitsätze, die Ihnen bis heute im Gedächtnis geblieben sind, wo Sie sagen, die haben mir wirklich geholfen auf meinem Weg?
Also von ihm habe ich zum Beispiel gelernt, wie man wienerisch Operette singt.
Und
ja,
wie?
Das muss sehr flexibel sein. Das ist nicht wie in Deutschland, wo alles ist 1, 2, 3, 1. Nein, das ist immer give and take. Muss man sehr flexibel bleiben und es ist nicht genau. Es ist so ungefähr alles. Und das Beste mit Maestro Meta ist, dass er muss das nicht mit Wörter sagen. Er macht das mit Gesten und das Orchester reagiert sofort. Und die Sänger reagiert sofort. Aber eben, weil er weiß genau, wo eine Sängerin Zeit braucht, um zu atmen. Und er weiß genau, wo eine Sängerin Hilfe braucht, dass der Maestro weitergeht und es nicht stehen bleibt. Und es ist alles so organisch mit ihm. Das ist einfach, alles fließt perfekt.
Zubin Mehta hat Ihnen beigebracht, wie man Operette wienerisch singt und Operette soll auch das nächste Musikbeispiel sein. Papa, ich bin verliebt aus Franz Lehas Operette Das Fürstenkind, eine Live-Aufnahme aus München aus dem Jahr 2010. Chen Reis im Duett mit Ralf Simon. Chen Reis und Ralf Simon in einer Live-Aufnahme einer konzertanten Aufführung der Operette Das Fürstenkind von Franz Leha. Ulf Schirmer dirigierte das Münchner Rundfunkorchester, ein Orchester, das Sie während Ihrer Zeit an der Bayerischen Staatsoper viele Jahre begleitet hat. Ein anderes Orchester, mit dem sie eine ganz besondere Beziehung verbindet, ist das Israel Philharmonic Orchestra. Zubin Mehta war bis vergangenes Jahr Chefdirigent und man sagt immer, das Orchester, das Israel Philharmonic, ist mehr als ein reiner Klangkörper. Es gilt auch in Nicht-Musikerkreisen als Symbol.
Bis heute, für mich das Orchester ist der beste Botschafter des Staates Israels. Und ich liebe das Orchester, ich bin wirklich sehr engagiert. Ich habe auch vor 3 Jahren eine Stiftung gegründet in Wien mit Joram Hess. Und diese Stiftung heißt Friends of the Israel Philharmonic Orchestra in Österreich. Und wir machen verschiedene Veranstaltungen. Wir haben immer sehr gute Musiker dabei. Julian Rachlin oder Jefim Bronfman, Lahav Shani, Rudolf Buchbinder. Also, die sind alle gute Freunde von Zubin Mehta und von Israel Philharmonic Orchestra. Und die Spende, die wir sammeln, es geht zum Musikausbildungsprogramm in Israel für arabische und jüdische Kinder. Und da bin ich wirklich sehr engagiert, weil ich finde, Kinder sind unsere Zukunft. Und besonders in Israel, es ist wichtig, dass wir zu Dialoge führen zwischen arabischen und israelischen Kindern und hebräischen Kindern und die Musik fördert zu hören.
Glauben Sie, dass die Musik überhaupt politische Grenzen überwinden kann?
Ja, auf jeden Fall. Wenn etwas, dann die Musik. Es ist eine Sprache, jeder versteht diese Sprache. Und Kinder mit 2 Jahre alt verstehen das. Also ich sehe das bei meinen Kindern, sie reagieren sofort. Auch wie lernt ein Kind eine neue Sprache? Durch Lieder, durch Musik. Und das ist unsere Zukunft. Wir sollen wirklich sehr viel Geld und Zeit in Musikausbildung für unsere Kinder investieren. Das ist für mich also viel wichtiger als Mathematik zum Beispiel.
Wenn Sie heute mit dem Israel Philharmonic Orchestra singen, ist das auch ein bisschen das Gefühl, nach Hause zu kommen?
Ja, immer, immer. Es ist sehr besonders, immer mit dem Israel Philharmonic Orchestra zu singen. Es ist für mich immer sehr besonders, in Israel zu singen. Und zuletzt habe ich mit dem Orchester in Oktober gesungen. Das war das letzte Konzert von Zubin Mehta als Generalmusikdirektor in Israel. Das war Mahler 2. Symphonie. Also das Stück ist sehr symbolisch. Und diese Aufführung, also Zubin Mehta war 50 Jahre Chefdirigent in Israel. Und jeder Musiker, der in dem Orchester sitzt, hat er gewählt. Und er hat das musikalische Leben in Israel beeinflusst, mehr als jede andere.
Zubin Mehta und das Israel Philharmonic Orchestra mit dem Vorspiel zu Pelléas et Mélisande, Suite für kleines Orchester von Jean Sibelius. Vom jüdischen nun zum katholischen Glauben. 2014 war einer Ihrer karrieretechnischen Höhepunkte, das erwähnen Sie gerne in den Interviews. Sie sind damals mit einer Weihnachtsmesse im Vatikan vor dem Papst aufgetreten.
2 Jahre bevor habe ich in Rom mit dem Wiener Philharmonikern gesungen, in einem Festival, also geistliche Musikfestival. Und einfach eines Tages bekomme ich einen Anruf von der Chef von diesem Festival und er sagte, Frau Reis, wir möchten Sie einladen, für Papst Franziskus zu singen und es sollte Et Incarnatus Est sein von Mozart, das ist sein Wunsch und er wünscht, dass Sie nach Rom kommen am 24. Dezember. Natürlich habe ich alles abgesagt und ich habe gesagt, okay, wir gehen nach Rom. Mein Mann kam mit, ich war schwanger sogar Und Manfred Honeck war der Dirigent. Und Clemens Helsberg aus der Wiener Philharmoniker war auch dabei. Und wir sind nach Rom gekommen und wir hatten eine kurze Probe eigentlich am Tag des Konzertes. Und wir haben herausgefunden, dass wir haben andere Noten. Also das Orchester hatte irgendwie eine Kürzefassung von dieser Arie. Und das wollte ich nicht singen. Und Manfred Honeck hat gesagt, auf gar keinen Fall. Wir müssen das singen, so wie es ist von Mozart. Und man müsste ganz schnell seine Partitur kopieren. Und wir hatten noch eine kürzere Probe dann gehabt. Wir haben das wirklich nicht einmal durchgesungen. Und dann kam die Sendung, Live-Sendung. In der Vatikan waren 8000 Menschen. Draußen waren noch Tausende auf der Piazza und zu Hause 700 Millionen Menschen. Ich meine, das war wirklich, mein Gott, ich war so nervös.
Was geht einem da durch den Kopf?
Nix, nur atmen, tief atmen und singen, weiter singen. Man kann nichts denken. Es war wirklich eine fantastische Erlebnis.
Geistliche Musik haben wir jetzt keine auf der aktuellen Spielliste, himmlische aber schon. Asse in Ciel, eine Konzertarie von Wolfgang Amadeus Mozart, Solo Chen Reis. In Ciel, Benignes Stelle, Köchelverzeichnis 538, eine Konzertarie von Wolfgang Amadeus Mozart. Werner Erhard dirigierte L'Arte del Mondo, Chen Reis hat gesungen. Wir haben vor dem Stück über Kirchenmusik gesprochen und was mich interessiert, Frau Reis, Sie sind Jüdin, aber irgendwie doch zur katholischen Kirchenmusik gekommen.
Also in Israel, katholische Kirchenmusik ist sehr populär. Ich singe das, seit ich 14 Jahre alt bin. Ich bin mit dieser Musik aufgewachsen. Musik ist Musik, egal worauf man glaubt, aber Gott ist auch Gott. Es ist der gleiche Gott. Und diese Musik ist einfach die beste, was es auf der Welt gibt. Und für mich bis heute, wenn ich christliche Musik singe, ich fühle mich nah an meinem Gott, an der Universe. Für mich die schönste, was es gibt.
Musik ist Ihre Religion, kann man sagen. Ja, mit 16, habe ich gelesen, haben Sie das Laudate Dominum von Mozart das erste Mal vor Publikum gesungen. Ist Mozart nach wie vor einer Ihrer musikalischen Fixsterne?
Ja, ich singe so oft Mozart, also so viele operatische Rollen. Pamina, Zerlina, Ilia, Servilia, Susanna, fast alle Rollen, auch die unbekannte Sachen wie Madame Silberklang und sehr viele Konzertarien. Also ein perfekter Komponist für meine Stimme. Alles, was er, ich kann alles singen, was er geschrieben hat. Und für mich ist es sehr besonders, Mozart in Wien oder in Salzburg zu singen. Das hat noch eine größere Bedeutung. Es ist wie Strauss in Wien zu singen. Das Wiener Publikum mich akzeptiert als Mozart-Sängerin, als Strauss-Sängerin, als Beethoven-Sängerin. Für mich ist es eine große, große Ehre.
Wie gehen Sie überhaupt an neue Rollen ran? Gibt es diesen Moment, dass Sie eine Partitur, einen Klavierauszug bekommen, sich das anschauen und sagen, für die Stimme wird das ja super passen, aber mit der Rolle kann ich überhaupt nichts anfangen?
Manchmal passiert es. Es gibt Rollen, wo ich denke, oh, es ist so stupid, es ist einfach so fad irgendwie. Aber nicht oft. Es gibt einen Schlüssel für jede Rolle. Oder für jedes Stück gibt es einen Schlüssel, einen musikalischen Schlüssel, einen technischen Schlüssel, dramatischen Schlüssel. Und manchmal habe ich nicht alle Antworten, aber dann kommt der Regisseur und das hilft. Er kann immer neue Ideen geben. Momentan lerne ich die vier letzten Lieder von Strauss. Und das ist top. Also musikalisch und die Sprache, also die Lieder, das Text ist wahnsinnig interessant. Oder die 7 frühe Lieder von Berg. Ich muss das nächste Spielzeit sehr oft singen.
Aber wie gehen Sie daran? Lesen Sie zuerst den Text oder lesen Sie zuerst mal nur die Gesangslinie?
Manchmal so, manchmal so. Also in Lieder immer Text zuerst, weil ich muss verstehen, woran es geht. Und manchmal ist es auch kompliziert. Oper, manchmal fange ich mit der Musik, es ändert sich. Aber die Wörter sind schon im Vordergrund. Ja, dort sind alle Clues. Das ist der Punkt zum Interpretation immer. Und die Harmonien. Also es ist wirklich zusammen. Ich kann nicht sagen, eine oder andere. Zum Beispiel, wenn ich das Schleifhüchslein gelernt habe. Das ist eine Sprache, die ich nicht kann. Dann habe ich zuerst die musikalische Linie gelernt und dann habe ich die Sprache gelernt. Aber wenn es in eine Sprache, die ich schon spreche, dann es ist gleichzeitig.
Die Sprache im nächsten Lied sprechen Sie schon seit Ihrer Kindheit. Shanai Shoshanim, 2 Rosen, komponiert von Mordechai Zeira. Zwei Rosen, ein Lied von Mordechai Zeira. Chen Reis hat gesungen, Charles Spencer war der Pianist. Und was ich in einem Interview von Ihnen gehört habe, hat mich sehr erstaunt, nämlich, dass Sie, obwohl Sie auf der ganzen Welt singen, immer noch Gesangsunterricht nehmen, immer noch auf Gesangspädagoginnen und Pädagogen vertrauen. Wie kann man sich so einen Unterricht von Chen Reis vorstellen? Gibt es da auch ein Einsingen oder so?
Sicher. Also ich nehme noch Unterrichten. Ja, sicher. Ich liebe Gesangsstunden. Und das ist ein Kampf mit meinem Lehrer. Also es ist nicht jede Stunde ist Paradies. Ich komme normalerweise mit sehr vielen Fragen und manchmal bin ich auch verzweifelt, wenn die Sache nicht sofort funktionieren. Ich bin manchmal so ungeduldig mit mir selber. Also ich denke, ach, wie kannst du es nicht? Also ich bin wirklich ungeduldig.
Kriegt Ren Reis auch mal geschimpft in der Stunde?
Ja, sicher, sicher. Und es soll so sein. Also ich möchte nicht zu einem Lehrer gehen, der immer sagt, ah, wunderbar, wunderbar, alles klingt toll. Das, wozu dann? Nein, nein, man muss immer jeden Tag die Stimme neu erfinden.
Sie unterrichten selbst auch viel, geben Meisterkurse. Auf YouTube sind auch einige nachzusehen und zu hören. Was fällt Ihnen bei den Jungen, bei der neuen Generation auf? Machen die das genauso, wie Sie das gemacht haben früher?
Die jungen Leute haben kein Geduld. Aber ich war auch so. Ich war auch ungeduldig mit 20. Ich glaube, es gehört dazu, ja. Und wir leben in einer Welt, wo alles sehr schnell sein soll. Und es ist auch erwartet, dass die Sänger heute sehr jung sind. Alle wollen perfekte Sänger mit 28 auf der Bühne schon sehen. Dass die sind perfekt in der Aussprache, perfekt in der Technik und im Stil. Das dauert aber. Und ich glaube, ich war auch nicht so schnell. Ich habe die Sachen langsam gelernt, langsam entdeckt. Ich hatte immer Lehrer oder Lehrerin dabei gehabt, aber eigentlich die großen Entdeckungen habe ich allein gemacht. Die Lehrer kann die Sänger führen, aber den Weg selber muss der Sänger allein machen.
Die Beherrschung des Instruments Gesang sieht ja von außen immer sehr einfach aus. Ihnen gehen ja ganz viele komplexe Vorgänge vor sich. Gab es das bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, jetzt ist wirklich ein Knopf aufgegangen, jetzt habe ich meine Stimme gefunden?
Oh ja, jeden Tag. Jeden Tag. Also jeden Tag ist eine Entdeckung. Man kann nichts für selbstverständlich nehmen. Und vor allem auf der Bühne. Und wenn ich glaube, dass wenn man denkt, oh, jetzt weiß ich genau, wie ich singen soll, das ist sehr gefährlich. Dann bist du auf der Bühne und etwas Schlimmes passiert. Also man muss immer sehr gut sich zuhören und spüren und vor allem nicht mit anderen Leuten vergleichen. Was ich heute sehe bei jungen Sängern, dass die vergleichen sich mit anderen. Ich glaube, weil es so viel Material gibt auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram, und es ist immer Konkurrenz, immer, ah, sie macht das und er macht das und ich soll das machen. Ich sage immer, bitte hör nicht die anderen. Du bist in Konkurrenz mit sich selber und du musst deinen eigenen Weg finden. Nicht nur technisch, auch musikalisch. Auch die sollen out of the box denken und nicht jede soll den Weg machen, wie ich gemacht habe, mit Festvertrag oder Opernstudio oder Wettbewerb. Es gibt mehrere Wege.
Out of the box ist halt immer so eine Sache. Jetzt gibt's halt das Internet und jeder kann jede Sängerin, jeden Sänger zuhören, ganz nah ranzoomen, was der oder die macht. Wie gehen Sie mit dem Internet als Sängerin um, wenn es Kritik gibt? Wie sehen Sie das Internet als Sängerin, als Gefahr oder eher als Chance?
Man kann sehr viel lernen. Und bevor ich meine CD gemacht habe oder bevor ich eine neue Rolle auf der Bühne singe, ich höre mehrere Aufnahmen. Man kann so viel lernen von Caballé, von Nilsson, von Kirete Kanowa, von Maria Callas, von John Sutherland. Mein Gott, das ganze Information ist da und das ist wunderbar. Aber man muss das mit Intelligenz machen und nicht versuchen, jemand anders zu kopieren, sondern zu sehen, die gute Punkte, die schlechte Punkte und schauen, wie kann es mich bedienen.
Aber glauben Sie, dass das auch eine Hürde sein kann, dass man als junge Sängerin, Sänger vielleicht auf YouTube so viele grandiose Stimmen auch der Vergangenheit hört, dass man sich insgeheim denkt, ja, da komme ich ja nie ran?
Ja, und wahrscheinlich kommen wir auch nie. Also ich werde nie so wie Maria Callas singen können. Natürlich nicht. Und man muss auch vorsichtig sein, weil es gibt gute Beispiele und es gibt schlechte Beispiele. So, wie gesagt, man muss das dann testen, ob es für meine Stimme funktioniert oder nicht. Und nie vergessen, dass was wir hören, ist eigentlich das Resultat und nicht den Weg.
Sei dich hingesehen, glaub ich mir.
Seit ich ihn gesehen, glaubt ich blind zu sein, aus dem Zyklus Frauen, Liebe und Leben, aber nicht dem von Robert Schumann, sondern von Franz Lachner. Chen Reis hat gesungen, begleitet vom WDR-Rundfunkorchester Köln, Klarinette Andy Miles, Leitung Pietro Rizzo. Sie hören zur Person die Sopranistin Chen Reis. Wir haben über ihre neue CD, ihren Werdegang, ihre Familie, das Unterrichten, das Internet und vieles mehr gesprochen. Und was viele Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich noch interessiert, wie sieht eigentlich so ein typischer Sängeralltag bei Chen Reis aus? Stehen Sie in der Früh auf und fangen sofort zu singen an?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich stehe auch mit den Kindern. Wir frühstücken, manchmal gehen die Kinder zum Kindergarten, wir üben ein bisschen zu Hause, machen Yoga zusammen, Kinder-Yoga, die Kinder üben Klavier, sitze ich mit denen. Und dann irgendwann, wenn mein Mann Zeit hat und er kann die Kinder rausnehmen, dann kann ich mich ein bisschen einsingen. Dann sitze ich auf dem Computer, es gibt sehr viel E-Mails. Also das Gesang ist vielleicht jetzt, weiß nicht, 20-30% der Arbeit. Es gibt so viel Verwaltung drumherum, so viel Research. Also eine Recherche muss ich zu machen für meine nächste Projekte. Ich habe so viele Ideen im Kopf und ich möchte noch eine CD aufnehmen in den nächsten Jahren. Ich habe noch nicht entschieden, welches Projekt, und es dauert sehr viel lang, das Repertoire zu finden.
Wenn Sie sagen, Sie müssen so viele E-Mails bearbeiten, so viel Bürosachen erledigen etc., wie kommen Sie dann zum Singen, dass Sie sagen, okay, jetzt schalte ich um und jetzt bin ich wirklich beim Instrument, bei mir selbst?
Ah, das ist aber ganz einfach für mich. Es ist, glaube ich, das Einzige, was mich total fasziniert, ist Singen. Und dann natürlich ohne Handy. Ich übe, das Handy bleibt raus und ich kann mich sehr schnell konzentrieren. Ich singe aber nicht zu lang am Stück. Ja, mir ist immer lieber so halbe Stunde, dann gehe ich, mache ich was anderes. Dann wieder halbe Stunde, dann gehe ich was anderes. Ich singe nie so 2 Stunden. Ja, allein. Aber sehr oft, die Situation ist nicht so wie heute. Sehr oft bin ich in Proben 6 Stunden am Tag. Dann der Oper entscheidet, wie mein Tag aussieht. Es ist jetzt wirklich außergewöhnlichen Zeiten, wo ich plötzlich keinen Probenplan habe. Was auch sehr komisch für mich ist. Ich muss meinen Probenplan schreiben.
Normalerweise kommt am Schluss eines Künstlergespräches ja immer die Frage, was so die nächsten Auftritte, die nächsten Projekte sind. In der Corona-Krise werden wir diese wohl eher auslassen. Dafür spielen wir abschließend ein Stück, das sich etwas außerhalb des klassischen Repertoires befindet. Sie, Frau Reiß, haben es sich selbst ausgesucht. Imagine von John Lennon. Warum gerade dieses Stück?
Für mich, das ist das Lied der Hoffnung. Und das ist, was wir jetzt brauchen. Ein Ziel, ein Licht, dass wir wissen, dass bald es wird weitergehen. Und dass wir sind nicht in eine neue Welt und es wird nicht anders sein, sondern wir können wieder normal leben wie früher. Ich hoffe, Imagine. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one.
Imagine von und mit John Lennon. Sie hörten Zur Person mit der Sopranistin Chen Reiß. Ihnen, Frau Reiß, toi toi toi, dass die Krise bald wieder vorbei ist und Sie wieder auf die Bühne dürfen. Man merkt, Sie wollen schon wieder loslegen.
Ja.
Danke Ihnen fürs Kommen und für das Gespräch.
Dankeschön.
Und ans Publikum, danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Maurer.